der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Hurra-Hurra-Podcasts. Diesmal ist es die Folge 29 und heute zu Gast ist Thomas Geisler. Und bevor ich zu Thomas Geisler komme, vielleicht noch eine kurze Erklärung, worum es geht. So alle zwei Folgen versuche ich das immer noch mal zu erklären. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Design und mit Designausbildung und mit den Wegen, wie Menschen zur Gestaltungskompetenz kommen. Vielleicht ungefähr so. Und woher kommt denn die ganze Kapazität, dass das überhaupt passieren kann? Wir haben nämlich keine Werbung, sondern wir sind ein Design-Podcast der Burg, der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Und mein Name ist Christian Zöllner und ich bin da Professor. Und so vielleicht das zur Editor-Note, die jetzt damit auch zu Ende ist. Und an der Stelle sage ich, hallo Thomas.
Hallo, grüß dich.
Thomas, in den vorherigen Podcasts, also eigentlich fast allen bis jetzt, habe ich immer die Gäste sich vorstellen lassen. Das hat dazu geführt, dass dem das immer so ein bisschen unangenehm ist. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das dann auch besser tut, wenn ich das mache, weil dann bin ich noch besser vorbereitet. Und ich versuche das mal, dich vorzustellen, Thomas. Und zwar hast du Keramiker gelernt, wo mich dann nochmal interessiert, wo der Unterschied ist zum Porzellaniker. Ist das dasselbe?
Du arbeitest eher mit Ton und nicht mit Porzellan. Also okay. Ja, das ist eine Frage des Materials.
Ja. Okay, gut. Du bist Co-Founder der Viktor Papanek Foundation in Wien. Du hast an unterschiedlichen Hochschulen Designtheorie und Designgeschichte gelehrt, was mehrfach in den verschiedenen Texten angemerkt wird, aber du vielleicht nochmal sagen musst, wo du das gemacht hast?
Ich war in Wien an der TU, habe Designtheorie und Geschichte unterrichtet, in Graz an der FH, also Graz war eigentlich so mein Einstieg, Anfang der 2000er Jahre, parallel dazu dann an der TU, das waren dann so ja, Lehraufträge und dann habe ich 2005 so eine Senior Scientist Stelle bekommen an der Angewandten und habe dort mit Alison Clark zusammengearbeitet. Dort kam es dann auch zu der Forschungsarbeit zu Viktor Papanek. Ich bin in dem Sinn nicht Co-Founder, sondern ich bin ein Wegbereiter der jetzigen Viktor J. Papanek Foundation, weil ich damals mit einer Kollegin, die damals auch wissenschaftliche Mitarbeiterin war, eben das Archiv von Viktor Papanek in Amerika ausfindig gemacht habe uns ist es gelungen, das Material dann für die Universität, für die Angewandte zu sichern über eine Förderung. Und ja, und seitdem ist das Archiv eine wichtige Grundlage für Forschungsprojekte. Es gibt ja jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Viktor J. Papanek Lectures und Ausstellungsprojekte. Und Papanek war natürlich auch eine wichtige irgendwie so eine Figur oder auch das Buch Design for the Real World Anfang der 70er Jahre geschrieben, das doch nachhaltig auch mein Designdenken mit geprägt hat. Ist es ein guter Titel. Was ist die wirkliche Welt und was tun wir hier eigentlich? Und ich bin erstmals auch mit dem Buch über Dejan Sudic. Er hat uns letzter Direktor oder vorher, oder er war bis vor kurzem noch Direktor des Designmuseums in London. Hat damals, wie ich studiert habe, Anfang oder Mitte der 90er Jahre in Wien auch Designtheorie und Geschichte dort unterrichtet. Damals noch als Editor von Blueprint, einem der damals ganz wichtigen Designmagazine. Er hat uns damals schon mehr so mit editorialen Themen irgendwie auch beschäftigt und uns Texte zu lesen gegeben, unter anderem wohl auch Papanek. Also ich frage mich immer, woher ich den ersten oder wann ich wohl den ersten Papanek-Text gehe. Ich vermute, es war bei ihm. Und mich hat immer interessiert, weil es gab über diesen Papanek auch wenig an biografischen Informationen zu lesen aus seinen Buchdeckeln. Und nachdem er in Wien geboren war und dann Karriere in Amerika gemacht hat, war dann irgendwann auch mal augenscheinlich, es gab einen Grund, warum er nach Amerika auswandern musste. Und das war eben 38, wie die Nazis Österreich übernommen haben. Und ja, es hat mich dann einfach interessiert, ja, wo hat er auch gewirkt. Und er hat an ganz spannenden Schulen unterrichtet, CalArts in Kalifornien, die damals eine der progressivsten Schulen war. Und dann habe ich eigentlich zusammen mit meiner Kollegin Martina Finneder so eine Art Roadtrip unternommen. Und wir waren dann einfach ein paar Wochen unterwegs und haben einfach versucht, von seinen Wirkungsstätten, dann auch Familienangehörige, ehemalige Studierende und so ein bisschen auch die Orte abgeklappert, die er so in dem Buch Taliesin East, West, wo er Frank Lloyd Wright begegnet ist. Ist ja auch alles nicht so ganz klar, ob das wirklich stattgefunden hat. Papanek war ja auch so ein bisschen einer, der gut Geschichten erzählt hat, aber es gehört halt auch zum Geschäft und ja. Auch polemisiert hat in seiner ganzen Kritik. Ich glaube, was mich an ihm fasziniert, ist auch diese Ambivalenz eines Charakters, ja. Weil wenn man das Buch liest, hat man so ein bisschen das Gefühl, wow, ja, so ein Gutmensch, so ein Guru. Wenn man da mal so ihn genauer kennenlernt in seinem privaten Umfeld, weiß man auch, dass er ein ziemlich, da war das noch nicht so weit her mit der Gleichberechtigung von der Rolle der Frau. Und dann, keine Ahnung, war auch ein totaler Auto-Freak, ja, wie geht das?
Weil das waren die komischerweise alle, ne? Ja, also das blieb da wahrscheinlich in der Zeit nie aus.
Keine Ahnung, ja, und er hat halt so seinen Lifestyle gehabt, aber nichtsdestotrotz, ja, ich meine, die Worte haben nach wie vor Relevanz und das Ganze ist jetzt, mein Gott, 50 Jahre fast her, ja, und seitdem hat sich wenig geändert und diese beiden Kapitel, wie es ist und wie es sein könnte, das kannst du eins zu eins heute noch schreiben.
Ja, das hatte Amelie Klein auf dem Hurra-Hurra-Festival gesagt, dass sie, als sie dann eben angefangen hat, sich mit Papanek zu beschäftigen, es sie so geschockiert hat, dass das eigentlich Anfang der 80er Jahre alles schon klar war. Das war einfach klar, also das muss nicht unbedingt Papanek gewesen sein, sondern die gesamte Umweltbewegung hat das eigentlich mehr oder weniger Blueprint sozusagen schon dargelegt und wir reden immer noch über dieselben Sachen.
Also genau, also ich meine, das geht ja noch viel weiter zurück. Ich meine, es geht teilweise schon, also Buckminster Fuller war ja auch jemand, der maßgeblich Papanek mit beeinflusst hat, die noch viel früher an diesen ganzheitlichen Ansatz irgendwie auch daran gearbeitet haben. Und wie gesagt, also ich meine, Papanek war auch ein Kind seiner Zeit, ja, aber was er gut gemacht hat, war einen guten Buchtitel gefunden und auch ein eine griffige Publikation, ja. Und ich glaube schon, was ich da spannend fand, er ist ja vor allen Dingen als Ausbildner und ich meine, das finde ich auch spannend, wenn man auch wir haben ja ein paar von seinen ehemaligen Studierenden dann auch getroffen. Und da geht es immer um auch so Charisma und Menschen, die auch begeistern können für das, wofür sie brennen. Und das dürfte offensichtlich ganz gut gekonnt haben. Ja, also ich meine, es gibt ein paar Aufzeichnungen, aber ich glaube auch, dass das ganze Setting seines Unterrichts und auch im Prinzip, dass er so damals neue Medien wie Radio, Fernsehen und so, wo gibt es heute noch eine Sendung über Design im Fernsehen? Ja,
oder? Doch, es gab mal eine in Deutschland.
ja, gut, die gab es überall. Ja. Ja, die gab es in der BBC, die gab es auch in Österreich. Das war dann auch so ein bisschen Phänomen der, weiß ich nicht, ja, vielleicht noch 70er, 80er Jahre, aber er hat das, glaube ich, tatsächlich in den 60ern schon umgesetzt. Design by Accident hieß der Titel. Wie hieß es? Ja, ich glaube so ungefähr. Anyway, ja.
Schöner Exkurs in Richtung Viktor Papanek, hervorragend. können wir haben die, wenn Studierende zuhören, hallo liebe Studierende, Viktor Papanek lesen, macht Sinn und hat mir auch geholfen, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab super spät erst kennengelernt. Also nach dem Studium, obwohl ich eine sehr gute Theorieausbildung hatte, habe ich Papanek erst und frag mich mal, wie irgendwie kam das? Doch, als oh wei, im Cooper Hewitt Design for the Other 90%.
Percent, oder? Ja.
Genau,
ja.
Und da, als diese Ausstellung kam, wo die Klorolle, also diese, Klo war falsch, also dieser Wasserrollkanister, der für Afrika eingestaltet wurde, diese große Blow-Molding-Form, wo Wasser mit einer Art von Rollbewegung das Fass zum Brunnen und wieder zurück kam oder eben dieser Live-Straw, wo das Wasser gefiltert wird, während man aus einer eventuell verunreinigten Wasserquelle trinkt. Und in diesem Zusammenhang, Design for the Other 90 oder 99%, da wurde immer wieder dieses Design for the Real World immer referenziert. Und da musste ich dann einfach lesen, weil es nie anders ging. Aber Viktor Papanek ist passiert und dann hast du mit Lilly Hollein und Tolga Bayerle die Vienna Design Week gegründet. Famos.
Famos. Na, es ist vor allen Dingen famos, dass es dieses Festival immer noch gibt, heuer im 15. Jahr. Bravo auch an meine beiden Mitstreiterinnen, die das Festival ja, also Lilly bis dieses Jahr, sie wechselt ja jetzt auch die Seiten von der freien Designszene in die institutionelle und wird Direktorin des MAC in Wien. Eigentlich sind wir alle drei in die Institutionen gegangen, aber das war, ist glaube ich auch wichtig und uns war es auch wichtig, dass wir anfangs so gestartet sind, wie wir gestartet sind, weil das war natürlich auch eine institutionelle Kritik damals in Wien. Wer hat sich da für Design interessiert? Kein Schwein.
Ja. Ist das wirklich so?
Ja, also gerade von den Institutionen. Es gab keine Plattform, es gab keinen Ort, wo es auch eine Sichtbarkeit für die lokale Szene gegeben hat, international schon gar nicht. Ich meine, es gibt natürlich so eine Designvereinigung, das war uns dann oft immer zu sehr in die Richtung Design und Wirtschaft.
Ja, so Branchentreffen.
So ein Branchentreffen. Und was noch dazu zu der Zeit war, das war ja alles auch noch, also die erste Vienna Design Week war 2007. Wir haben ja gestartet als sogenannte Neigungsgruppe Design. Wir haben uns ja bewusst auch so ein bisschen einen unernsten Namen gegeben, auch wenn wir das mit sehr viel Ernst betrieben haben. Genau, es war auch so noch diese Zeit, wo so dieser Begriff Creative Industries ist ja noch irgendwie ein Kind der 90er Jahre, mehr oder weniger. Tony Blair, bis das dann mal nach Österreich gekommen ist. Und es haben sich dann so ein bisschen alle Parteien draufgesetzt. Ja, also innovativ sein, Creative Industries. Und dann ist so die Designszene quer durch die Parteienlandschaft gezogen worden und jeder wollte sich halt mit Design und Innovation schmücken. Und für uns war es irgendwie wichtig, eine neutrale Plattform, also dass man sich nicht quasi für entweder die einen oder anderen prostituieren musste. Ja, und daraus hat sich auch eine große Energie aus der Szene heraus entwickelt, weil ohne die, es war ein Festival von und für die Designszene und daraus konnte das überhaupt diese Kraft entwickeln, die anfangs einfach und nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Und das andere, was uns wichtig war, eben den Design so aus dieser Wirtschaftsfaktor-Ecke rauszuholen und eigentlich als Kulturfaktor zu positionieren. Daher war uns auch von Anfang wichtig, dass wir in Wahrheit mit allen Kulturinstitutionen, also natürlich auch den großen Museen, aber eben auch nicht nur dem MAC oder Hofmobiliendepot, sondern auch mit Kunst, mit dem Wien-Museum. Also eigentlich war uns wichtig, auch Design in alle Bereiche, also natürlich auch diesen breiten Ansatz von Design publik zu machen, was ja auch schwierig war, ja, weil in der breiten Öffentlichkeit Design im besten Fall noch mit Mode oder eben diesen klassischen Vorstellungen, was Design ist, oder eben auch mit Negativbesetzungen, wenn es dann um Designer, Lampen, Wohnungen und alles Mögliche geht und was man sich darunter vorstellt. Und im Großen und Ganzen war es für uns auch eine Art von Vermittlungsarbeit, ja, was heute oder damals schon Design bedeutet hat. Das ist halt sehr stark im Bereich des Sozialen, des Partizipativen, des Inklusiven vertreten war. Ja.
Und wie würdest du, bist ja nur du da, den Impact beschreiben? Also jetzt es gab eine Welt pre-Vienna Design Week und jetzt gibt es, na, jetzt gab es Corona, aber irgendwie auch eine Welt, in der es eine Vienna Design Week gibt. Was hat sich denn dadurch für die Designszene in Wien oder vielleicht auch Österreich denn dadurch geändert?
Naja, also ich glaube schon, dass es eine deutlichere Sichtbarkeit, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, ich meine, es war ja auch begleitet von einer unglaublichen medialen Aufmerksamkeit.
Tatsächlich, ja.
Seit damals kenne ich ja auch Amelie, die damals eigentlich noch für die Presse geschrieben hat und die natürlich so auch in diesem Moment, da geht was los, ja, und mittlerweile muss man auch sagen, dass sich auch die Institutionen, also das MAC ist tatsächlich mehr in Anführungszeichen Designmuseum geworden, als es damals war, wobei ich schon auch sagen muss, dass so jemand wie Peter Növer, der damals noch Direktor war, einen Designbegriff vertreten hat, der noch politischer, noch sozialer vielleicht war, als wir das vielleicht irgendwie verstanden oder sehen konnten oder wollten. Ja.
Aber kannst du das
Naja, es war noch sehr viel mehr geprägt durch einen künstlerischen Sozialbegriff, ja, also Boys und soziale Plastik. Und das, es war noch konzeptioneller, ja, als das, was natürlich auch, womit auch ein praktischer Designansatz damit verbunden war. So gesehen war das nicht unspannend, ja, aber es war für uns vielleicht noch ein bisschen zu weit, noch zu unkonkret. Ja, als dass sich tatsächlich damit auch Designer hätten identifiziert oder das als ihren Ort der Sichtbarkeit oder Wahrnehmung.
Ja, oder als Handlungsfeld begreifen.
Oder als Handlungsfeld
begreifen. Ja, und jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr dann alle in die Institution seid. Tolga Bayerle ist in Hamburg am MKG. Du bist hier am in Pilnitz am, wie sagt man denn hier, Kunstgewerbemuseum in Pilnitz. Und Lilly Holland ist eben jetzt oder bald Direktorin am MAC in Wien. Aber was wart ihr denn damals? Also was wart ihr denn? Ihr seid immer natürlich noch Biomasse Mensch, aber trotzdem, wie habt ihr denn damals euer Geld verdient? Was habt ihr denn damals getrieben? Also finde ich schon interessant, aus welchem individuellen Setting heraus dieser Aktionismus kommt, sich für eine Designszene einzusetzen, für eine lokale und regionale.
Ja, also ich meine, erstens sind wir alle drei, haben uns eigentlich aus der Designpraxis in diese Richtung der Theorie und Forschung entwickelt. Ja, also ich meine, die klassische theoretische Designausbildung zu der Zeit wie, weiß ich nicht, Design Studies oder alles, was es heute auch gibt und wo man PhD machen kann, das war so in den 90ern alles noch nicht irgendwie gegeben. Wir haben, ich habe Industriedesign studiert bei Ron Arad, aber ich glaube auch einflussreicher waren Persönlichkeiten dann auch so wie Dejan Sudic, der einfach mehr über das Design geschrieben, gesprochen hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Ich meine, ich war so wie jeder andere Anfang seiner Berufskarriere mehrgleisig unterwegs. Ja. Ich habe halt dann Anfang 2000, anfangs noch, also wie ich meinen Abschluss hatte, 1999 an der Angewandten bin ich dann erstmal 1,5 Jahre nach New York, habe dort meinen Zivilersatzdienst gemacht. Das war sicher auch nochmal eine extrem prägende Zeit, wo ich mich eher mit Archiven beschäftigt habe, wo nochmal mehr so, ja, mein Bedürfnis gestillt wurde, sich mit historischen Quellen zu beschäftigen. Zeitgeschichte hat mich schon immer interessiert. Daher eben so auch so ein bisschen diese Geschichte Viktor Papanek, die eben jetzt nicht so eine Glamour, sage ich jetzt mal, Designkarriere ist, sondern auch eine problematische mit Flucht, Vertreibung und wie eigentlich solche Personen dann auch eben zu ihren Themen und Persönlichkeiten finden. Und gut, und ich habe dann ja im Architekturbüro angefangen, habe eigentlich sehr viel Ausstellungsdesign dann gemacht, weil mich das immer interessiert hat, über Gestaltung Geschichten erzählen. Und da habe ich im Wesentlichen auch dann so ein ja, Feld gefunden zwischen, also wirklich von also Szenografie ist ja der Fachbegriff, bis hin aber auch zu also Kataloggestaltung. Also ich war so ein Allround-Anbieter,
Der Generalist, habe
der
ich gehört.
Generalist, genau. Und finde es natürlich auch nach wie vor sehr gut, wenn das irgendwie auch eine Handschrift oder irgendwie, wenn das alles auch zusammenpasst. Also damit habe ich 10 Jahre lang auch ein Atelier oder ein Studio geführt, von 2000 bis 2010. Parallel dazu, wie gesagt, habe ich ja dann auch schon zu unterrichten begonnen, weil das war dann auch so ein wichtiges Steady Income.
Ja, don't tell me.
Genau, und 2005 kam dann diese Fixanstellung eigentlich an der Angewandte als eben als Senior Scientist dazu.
Das klingt aber auch ein bisschen komisch, oder? Senior
Ja, das war halt,
Scientist.
das war so, irgendwie gab es ja dann so, das ist ja dann alles angliziert worden, diese Kategorisierungen. Aber es hat halt schon auch quasi nicht nur so eine Lehre beinhaltet, auch sondern die Forschung. Und ja, von 2005 an hatte ich dann quasi diesen Job. Und ich habe, das ist vielleicht auch noch interessant, ich habe, während ich dann schon mein Studio hatte, dann so ein Aufbaustudium gemacht, das hieß Exhibition and Cultural Communication Management, eigentlich eine Kuratorenausbildung, weil ich dann gemerkt habe, über dieses Ausstellungsgestalten war mir eigentlich nur noch das Gestalten zu wenig, weil ich wollte dann eigentlich, ich war immer höchst unzufrieden mit den Kuratoren, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich dachte, okay, da muss ich halt auch die Geschichten selber erzählen. Und dann bin ich irgendwie in dieses, und so habe ich eigentlich das gefunden, was meins ist. Ja? Und ich meine, ich muss dann schon sagen, es hat verdammt lang gedauert.
Aber es hat aber auch verdammt gut funktioniert. Also ich glaube.
Und meine Abschlussarbeit damals in diesem postgradualen Lehrgang war eigentlich die Konzeption eines Designfestivals. Und mit diesem Festival, also ich hatte das dann alles schön ausgearbeitet, so ein, was es da braucht. Und natürlich nochmal vor dem speziellen Hintergrund von Wien und Österreich. Weil es gab da natürlich, ich habe das alles untersucht, was es in der Vergangenheit an Ideen für Designmuseen und warum das natürlich alles in diesem politischen Hickhack dann auch immer also nicht geklappt hat. Und daher ein Festival, das muss jedes Jahr wiederkommen, das muss irgendwie aus der Szene kommen und all diese Dinge. Naja, und dann bin ich mit diesem Ding zu Tulgan Lilly und hab gesagt, na, habt ihr Lust, wollt ihr das machen? Und ich glaube, in dieser Kombi war das auch nur möglich, weil einerseits hatten unterschiedlich gute Netzwerke. Also international, lokal, politisch, Gesellschaft. Also es war einfach ganz wichtig, um das irgendwie zu starten.
Es
Und
war einfach ein Top-Match.
genau. Und es war und ich sehe das nach wie vor auch als meine Leistung, die zwei Frauen da zusammengebracht zu haben, ist ja auch wichtig. Und die Energie war, glaube ich, wichtig, um das mal irgendwie ins Laufen zu bringen. Und es war auch ein großes Bedürfnis da. Ja, und das trägt das Festival nach wie vor. Und was wir uns auch vorgenommen haben, war natürlich, Also wir haben ja angefangen im Palais Liechtenstein, einem barocken, pompösen Palais, auch um das nochmal zu konterkarieren. Ja, aber später ist daraus ein Konzept entstanden, dass sich ein Stadtteil Wiens nach dem anderen vorgenommen hat, um dort auch nochmal nach den lokalen Möglichkeiten. Also wir hatten ja von Anfang an dieses Konzept auch der sogenannten Passionswege, wieder so ein ulkiger Name, weil wir das schon so ein bisschen, also es hat ja was mit Leiden auch zu tun. Also
Gestaltung.
Gestaltung, das kennt jeder, bis man mal dort ist, wo man glaubt zu sein. Aber also einerseits das, dann dass so Prozesse jetzt einfach auch ja Leidenswege sind, bis sie hoffentlich auch zum Erfolg und einem guten Ergebnis führen. Oder eben auch scheitern, ist ja auch okay. Und dann war natürlich klar, wenn du so ein Festival machst, das erzeugt auch eine gewisse Leidenschaft oder einen Leidensweg für die, die daran teilnehmen, weil sie sich irgendwie so eine Stadt erobern. Kennen wir alle aus Mailand oder damals war noch Mailand. Wer geht heute noch nach Mailand? Ich weiß es nicht, aber damals war das eine große Sache.
Ich mach mal, das notiere ich als Frage, ja, und bespreche das mit jemandem nächsten.
Ja. Weil wir wissen, dann rennst du irgendwie durch die Stadt und erwartest dir was und dann kommst du irgendwo am Ende der Stadt an und denkst, war das der Weg wert? Insofern war aber auch Wien ein guter Ort für das, weil das ist nicht Mailand, das ist überschaubar. Darum haben wir das auch immer versucht, so ein bisschen kretzelmäßig oder stadtteilmäßig zu fokussieren. Aber für uns war das total spannend. Wir haben unsere eigene Stadt neu kennengelernt, weil wir eben in die Hinterhöfe gegangen sind. Uns war es ja auch immer total wichtig, auch nochmal zu schauen, was passiert denn da, was wird da noch hergestellt? Und die Passionswege waren eben so ein, auch damals, vor vielen Jahren, glaube ich, noch ein relativ neuer Ansatz, diese Handwerks- und lokalen Handwerksbetriebe, Manufakturen mit Designern zusammenzubringen, zu schauen, was da rauskommt. Und das ist uns gelungen, und zwar querbeet. Da waren natürlich auch tolle Betriebe wie Lobmeier, die natürlich ohnehin mit internationalen Designern zusammenarbeiten. Aber das waren teilweise auch Kreisler und wirklich Betriebe, die Design fern war. Für die war das irgendwie wie ein anderer Stern. Ja? Und das ging ja auch darum, das aufzubrechen. Später wurde das dann noch erweitert. Da war ich dann nicht mehr dabei durch das Thema Stadtarbeit, öffentlicher Raum, all diese Dinge, die aufzeigen, wie und wo Design eigentlich im Alltag wirkt.
Ja.
Und ja, also ich war Teil, ich war in irgendeiner Weise Impulsgeber und war dann von 2007 bis 2010 dabei. Und nachdem ich dann wirklich drei Jobs an der Backe hatte, habe ich dann auch für mich irgendwie festgestellt, nee, so, also glaube ich, geht es auch energetisch und physisch nicht weiter. Und war für uns aber auch eine gute Entscheidung, weil auch so ein Festival kannst du nicht auf ewig zu dritt führen, auch wirtschaftlich nicht. Und für mich war es dann irgendwie an der Zeit, auch eine Entscheidung zu treffen.
Ja, oder auch irgendwie, gerade so wie du das beschreibst, ist ja ein großer Pioniergeist drin. Und der will ja auch befriedigt sein.
Genau, und damit war für mich irgendwie auch quasi das befriedigt, etwas irgendwie in die Welt gesetzt zu haben, das dann auch eine gute Fortsetzung hatte. Tulga Lille haben das dann noch einige Jahre zu zweit gemacht und Tulga kam ja dann hier nach Dresden und Lili, ja, und es hat natürlich auch immer wieder davon gelebt, dass neue Leute dazukommen. Das ist auch ganz wichtig, dass sich das erneuert. Und für mich war damals dann die Gelegenheit, auch nach 10 Jahre Lehre, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber wo ich mich dann auch ein bisschen ausgelaugt gefühlt habe. Also man gibt ja da auch sehr viel.
Deswegen heißt das Lehre.
Ne? Ja, mit 2 E, ja. Genau. Papa, ja. Und irgendwie war dann aber auch diese Gelegenheit am MAG als Kurator und Sammlungsleiter zeitgenössisches Design einzusteigen und so ein bisschen das, was man, also wir haben uns ja mit dem Festival durchaus so ein bisschen als freie Szene verstanden, ja, wie kann ich irgendwie diese Energie und diese Arbeit auch in so einen institutionellen Tanker tragen und das hat mich damals extrem motiviert, obwohl ich irgendwie, ich habe irgendwie dann auch in Kauf genommen, wieder weniger zu verdienen, aber so ist es halt, ja.
Ja,
aber die Befriedigung war groß und es war eben auch, und es ist einfach auch nochmal, man hat eine ganz andere Möglichkeit, du hast so eine unglaubliche Sammlung, du hast nochmal ein anderes Netzwerk über die Museen und es macht auch nochmal was, wenn du Projekte mit, ja, also in so einem Kontext initiierst. Ja. Und da war für mich dann, ja, ich glaube, ich war dann von 2010 bis 2016 am MAC und habe da einige neue Formate auch ausprobiert. Ja, also viel natürlich so laborhafte Dinge, wo es mehr auch darum geht, das Museum als Ort der Produktion zu etablieren und nicht nur der Rezeption oder des Ausstellens, sondern dass das auch zu so einem aktiven Aktionsraum wird. Und natürlich auch wirklich versucht, die ganze Bandbreite, dann das, ja, Mode, Technologie, also das Fashion Lab, oh Gott, was ich da alles initiiert habe, aber auch so Orte neu besucht habe, das MAC hat so ein, ne, ja, hat ja auch mehrere Gebäude oder so Expositoren, auf gut Wienerisch, wie das heißt, versteht kein Mensch hier, aber es ist quasi eines der Außenstellen.
Außenstelle heißt Expositur,
Expositur,
das merke ich mir. Ja. Das klingt unglaublich professionell.
Professionell, genau, in der Expositur Geimüller-Schlössl. und das Geimüller-Schlössl ist so ein Biedermeier Spätklasse oder klassizistisches Sommerhäuschen am Stadtrand. Und dort habe ich dann angefangen, so sogenannte Design-Salons einzurichten. Jedes Jahr jemanden Spannendes eingeladen, sich mit diesem Ort und also darauf zu reflektieren, weil ich, ist ja alles so 1809 ist es damals gebaut worden und es war dann so in diesem Stil, also man so Stilräume und so weiter. Und es war einfach unglaublich spannend, dann mit Dunn and Raby oder Forma Phantasma diese Orte aufzusuchen und ja, darauf Bezug zu nehmen. Ja, und alle diese zeitgenössischen Fragestellungen, wo es um Diversität, um Migration geht, konnten dort wunderbar natürlich dann vor so kolonialen Themen irgendwie verhandelt werden. Das ist auch sehr, glaube ich, das sind alles Projekte, die natürlich jetzt keine Besuchermagneten sind, ja. Aber das sind, glaube ich, wichtige Projekte für Wien und auch für das MAC gewesen.
Ja, aber auch für die jeweiligen Akteurinnen, die da mitgemacht
haben. Die da auch mitgemacht haben, ja. Also es war sicher, glaube ich, eine der umfangreichsten Ausstellungen für Forma Phantasma, auch in diesem Zusammenhang, also in so einem Kontext, sind eben wo, also Auftragsarbeiten entstehen. Und ein wichtiges Projekt, auch jetzt nochmal, wenn wir später auf die Sommerschule hier kommen, war ja auch mit Dunn and Raby, The School of Constructed Realities. Also das war eigentlich ein Text, den sie für geschrieben haben, wo es eigentlich um eine Form einer spekulativen oder fiktiven Designschule oder Ausbildung geht. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich versucht, was wäre, wäre dieser Ort Geimüller-Schlössl, quasi die, der Ort, wo diese Schule tatsächlich stattfindet.
Wie heißt der Text?
The School of Constructed Realities.
Ja, das ist interessant.
Weil ist für ManRam entstanden. So,
ja. Ich habe letztens einen Talk von Fiona Raby gesehen und fand den gar nicht so gut. Also ich war ganz... ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil das alles gar nicht so, weil das alles sehr, also das war als online und alles war so ein bisschen komisch, aber es war eher so oberflächlich. Und dann haben die auch in, für Z33 gibt es ein Buch, das heißt Studio Time, und da haben die einen Text geschrieben über, eben auch über Constructed Realities. Und da geht es aber weniger um das Konstruieren von Realitäten, sondern es heißt Designing Realities. Und wenn man das, wenn man diesen Text, der ich finde, gut geschrieben ist und der auch Spaß macht und eine Motivation zur Spekulation und zum freien und waghalsigen Denken im Design ist, aber hinter so einer Folie von so Trumpismus liest, wo sozusagen neue Realitäten quasi offiziell designt werden und sozusagen als Gegenrealitäten ins Feld geführt werden, hatte ich das Gefühl, dass, also da können ja nichts dafür, aber da habe ich so gemerkt, ah, da ist doch aber, da wurde dieser doch sehr Foraging-Text, also der nach vorne will, oder Foresight-Text, echt von der Gegenwart so links überholt und oder rechts überholt und gedacht, wow, das ist, fand ich, sehr beeindruckend. Aber ich schweife ab, weil ich gucke auf die Uhr, wir sind schon bei 34 und du hast ein unglaublich erfülltes Leben bis jetzt schon gehabt. Dann warst du noch im Bregenzer Wald und hast dort den Werkraum geleitet und hast dich viel mit Handwerk beschäftigt. Wir müssen mal also du verlässt Wien, in dem Text, den ich hier gelesen habe, auch Richtung Westen. Das finde ich sehr interessant, dass du in den Westen gehst und was ist der Bregenzer Wald? Vorarlberg?
Vorarlberg, ja.
Genau. Und dann leitest du dort eine Begegnungsstätte für Handwerkerinnen und DesignerInnen.
Ja, es klingt jetzt so wie so eine, wie so eine,
Wie eine Flucht fast am Ende.
wie eine,
Kenne ich
ja.
mich wieder aus.
Aber ja, es war auch nach eben diesen intensiven Jahren und ja, wo man sich auch nochmal so exzessiv mit der Fragestellung, wie entwickelt sich Stadt? Ja, ich habe ja dann auch irrsinnig viele Projekte im Rahmen der Wiener Biennale, Stadt 2051, Produktion da, wie leben wir zusammen und all diese Dinge. Es war, also ich habe irgendwie tatsächlich auch so dieses Stadt und urbanistisch fokussierte, weil mir ist dann irgendwie auch mal aufgefallen, ja, ich meine, es ist so viel Umland, ja, es ist so viel Land, was passiert eigentlich am Land? Ja, und der Werkraum ist natürlich ein besonderer Ort, ja, ist wie eine Utopie,
Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, weil
ach
das
so,
tatsächlich so ein bisschen
der
Nischenwissen ist?
Bregenzer Wald ist, also der Werkraum Bregenzer Wald ist ein Zusammen oder eine Vereinigung von den regionalen Handwerksbetrieben, rund 100 Handwerksbetrieben vom Metzger über den Installateur bis hin zum Tischler, Handwerker. Und natürlich sind die Tischler oder die Bauhandwerker alle sehr sichtbar durch ihre Ergebnisse, schöne Innenausbauten. Das geht auch noch einher mit der Architekturbewegung in Vorarlberg, die eben seit den 80er, 90er Jahren extrem in Richtung Holzbau und eben funktionalen, einfachen Formensprache. Und das hat das Handwerk, also es war auch eine wirkliche Entwicklung seit den 90er Jahren und eine gegenseitige Dynamisierung. Und diese Region Bregenzer Wald hat natürlich auch eine uralte Handwerkstradition, die zurückreicht. Aber diese Innovierung und Modernisierung gab es seit den 90er Jahren. Daraus entstanden ist dieser Werkraum, die sich auch ein eigenes Ausstellungsgebäude, entworfen von Peter Zumthor, geleistet haben. Es war ein großes EU-Projekt, haben sie ja nicht selber finanziert, aber allein diese Energie aufzubringen, ja, wir wollen irgendwie, das Ding schaut aus, heißt ja kritisch wie die neue Galerie von Krop,
Mies van der Rohe?
Mies van der Rohe, Entschuldigung,
Okay, dich muss auch mal
genau.
jemand korrigieren dürfen, was das sein historisches Wissen angeht.
Und das steht aber da mitten am Feld, mehr oder weniger. Und allein diese Kontraste, und mich hat das einfach irrsinnig gereizt, ja. Und ich hatte auch total Lust wieder, so mit, das sind ja alles lebendige Handwerksbetriebe. Das heißt, du hast Ausstellen, Produktion und auch Ausbildung, ja, weil das ist natürlich ein wesentlicher Punkt im Handwerk, Nachwuchs, Ausbildung. Und wie ich hingekommen bin, hat eben auch gerade so ein Projekt für eine Werkraumschule gestartet, also eine Vorschule vor der Lehrausbildung oder so eine Zwischenstufe oder eine Kombination aus Handelsschule und Orientierungsstufe hin zum
So ein
Handwerk.
Präpädeutikum oder sowas.
Ja, also jedenfalls, also mit quasi eine Handelsschule mit Schwerpunkt Handwerk, wo möglichst das Interesse und die Motivation geweckt werden soll, sich dann auch in Lehrbetrieb also für eine Lehre zu entscheiden. Was ich ja auch nochmal vor dem Hintergrund der ganzen Bildungspolitik, wir sind ja alle so extrem akademisch oder nach wie vor ist die Bildungspolitik extrem akademisch fokussiert, ja, und die Wertigkeit des Handwerks und seiner Ausbildung hat nicht den Status, ja, und das ist in Vorarlberg und im Bregenzer Wald anders, ja, da zählt der Unternehmer, der Handwerker mehr als jeder Akademiker, ja, und in so einem Umfeld mal irgendwie zu agieren, selbst natürlich akademisch geprägt, ist spannend und es hat auch tatsächlich, also es ist ein sehr spezielles Soziotop und das hat es auch ermöglicht im Bregenzer Wald, glaube ich. Ich habe versucht natürlich auch mein Netzwerk und Wissen, was jetzt so an Design und Internationalität, weil das ja auch sehr stark von diesem Austausch, ja, es wäre auch furchtbar, wäre das nur in diesem Tal abgeschlossen, hat auch immer von diesem Austausch gelebt. Und so habe ich natürlich in der Zeit versucht, meines dort reinzubringen und ich habe aber auch wahnsinnig viel gelernt. Ja.
Was hat das Handwerk im Bregenzer Wald von, oder sag es mal, von deinem Netzwerk, von den Designerinnen und Designern, die du vielleicht mitgebracht hast, was haben da sich da für Synergieeffekte entwickelt?
Es gab wesentlich experimentellere Projekte, auch nochmal vielleicht eine Erweiterung der eigenen Möglichkeiten oder auch der Grenzen, ja, oder Erfahrungen zumindest. Also keine Ahnung, ich habe ja dann dort unterschiedlichste Workshops und Projekte abgehalten, ob das irgendwie mit Studierenden vom RCA war. Ja, das sind ja, das waren Studierende aus der ganzen Welt, die zum ersten Mal irgendwie so am Land, also wenn die leben in London und sind dann für eine Woche irgendwie in diesem Bregenzer Wald ausgesetzt gewesen.
Ausgesetzt.
Wirklich, also für die war das nahezu wie ein fremder Stern. Ja. Und also es war auch nochmal spannend zu sehen, was da irgendwie rauskommt. Das war auch da wichtig, aus ihre Lebenswelt in dies, und das ist ja, sind ja keine, sind doch irgendwie Parallelwelten, aber trotzdem hat es eine Gleichzeitigkeit und jeder hat seinen Impact auf diesen Globus. Ja. Und ich glaube, das sind prägende Erlebnisse für die Studierenden und umgekehrt. Und weil ich hier sie sehe, der Katalog mit Anup Jain, also den Beitrag, den wir für die London Design Biennale gemacht haben, wo es um Klimawandel geht, den haben wir auch im Bregenzer Wald begonnen und sind dort mit den Förstern durch die Wälder gezogen. Und das war für mich wirklich auch persönlich nochmal so ein Aha-Erlebnis, also wo ich mir denke, das sind die absoluten Nachhaltigkeitsspezialisten, ja, so ein die Forstwirtschaft, wo auch der Begriff herkommt, ja, die denken nicht im hier und jetzt und heute schon auch, aber alles, was sie machen, hat Auswirkungen auf die nächsten 50 Jahre. Ja, wie regeneriere ich, wie forste ich, was miste ich aus? Die Ergebnisse sehe ich erst in Dekaden oder in der...
Ja, wenn du Glück hast.
Wenn du Glück hast. Siehst. Ja, wenn du, ja, aber es ist ein, ja, auch also ein Denken für die nächste Generation oder die nächsten Generationen. Und das sind, ja, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja,
ja, das ist vielleicht auch, was Thomas hier anspielt, das ist der Katalog After Abundance im Birkhäuser Verlag erschienen, Speculation on Climate Change in the Alps. Und das hast du eben mit Design Investigations Anup Jain an der Angewandten zusammen gemacht. Toller Katalog. Und wir springen einfach noch ein Stück weiter, weil das Letzte, was ich nämlich gelesen hatte, war, dass du auch am deutschen Beitrag für die London Design Biennale arbeitest. Stimmt das wirklich?
Ja, genau.
Na, das ist ja verrückt. Du bist erst, also hast erst die österreichischen Beiträge. Das ist auch
die London. Ja, ja.
Na, schau an. Ne?
Mal den Pavillon gewechselt.
Ja.
Genau.
Ja. Aber das ist ja dieses Jahr.
Das ist dieses Jahr, jetzt eröffnet am 1. Juni ein Projekt, ist natürlich auch höchst schwierig unter all diesen Voraussetzungen. Wir wissen und wussten ja nicht bis zur letzten Minute, ob und wie das stattfindet. Es kann auch niemand jetzt zum Aufbau hinreisen, weil das irgendwie alles mit Quarantäne nach wie vor verbunden ist, aber es wird aufgebaut. Wir machen das halt mit lokalen Partnern. Spoon Archaeology heißt das Projekt. Löffelarchäologie, ja, genau. Und basiert auf einer Sammlung von Wegwerfbesteck. gesammelt von Kai Linke und Peter Eckert. Die machen das schon über Jahrzehnte wahrscheinlich, unter anderem auch für ihren eigenen Lehr. Also die unterrichten ja auch in Offenbach bzw. Kassel. Das ist eigentlich eine Studiensammlung, ja, die jetzt nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen hat, weil mit 3. Juli tritt ja das europaweite Verbot für Kunststoffbesteck oder Wegwerfgeschirr in Kraft. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt darf das Zeug nicht mehr verkauft werden. Dazu braucht es irgendwie Alternativen. Und damit hat diese Sammlung auch so was Archäologisches. Ja? Also Sie haben das damals natürlich gesammelt, natürlich vor dem Hintergrund. Ich meine, das sind ja alles teilweise anonyme Entwürfe, hoch industrialisiert, perfektioniert, was Material, Form und Funktion. Also vor dem Hintergrund ist das, glaube ich mal, haben Sie das begonnen. Aber ich glaube, auch im Zuge Ihrer eigenen Sammeltätigkeit haben Sie auch eine eigene kritische Haltung dieser Wegwerfprodukte. Und ich meine, heute kann man ja auch gar nicht mehr anders. Ja? Und Sie haben jetzt auch im Zuge dessen, und wir haben das dann auch gemeinsam nochmal vor so eine kritische Betrachtung gezogen. Ja, also einerseits, was kann ich eigentlich aus so einem Stück Plastik alles ablesen, das irgendwie am Würstelstand oder sonst irgendwo in Verwendung ist, was da an komplexer Information eigentlich an Ressourcen, Warenwege, Produktion und sonstigen Scheußlichkeiten dahinter steckt. Und wir präsentieren natürlich in London auch nicht die Lösung, ja, aber worauf wir hinweisen, ist eben auch Designgeschichte. Es gibt einen tollen Film von Charles and Ray Eames von 1972, Banana Leaf, wo sie auch so Esskultur, in dem Fall von Südindien, dokumentieren. Und wo sie aber in der dortigen Kultur nochmal aufzeigen, in dem Kastenwesen, da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen, wie einfach oder komplex auch mit der Hand gegessen werden kann. Mhm. Ja. Und die höchste Stufe ist eben die, eigentlich eben keine speziell entworfenen Schälchen und was auch immer alles zu haben, sondern das alles aus dem Bananenblatt zu formen. Ja.
Und habt ihr da Corona schon so ein bisschen mitgedacht? Die findet dort statt und die kann man nur dort sehen? Oder gibt es noch eine Art digitale Variante?
Also die London Design Biennale arbeitet natürlich auch hybrid und muss man auf die Webseite gehen. Und das wird natürlich ab 1. Juni in London sind die Dinge ein bisschen weiter als hier mittlerweile, auch was nochmal Zugang und
na, wart ab.
Ja, also es hat natürlich jetzt nicht fängt ja schon mal davon an, dass die Teams alle gar nicht teilweise anreisen. Aber ich finde es auch wichtig, dass es stattfindet, ja, und dass wir auch lernen, wie wir es funktioniert ja auch, wir müssen alle nicht selber reisen, wir lassen die Dinge reisen, wir delegieren und hoffentlich schaut das Ding dann auch so aus, wie man sich das vorstellt. Ist alles auch ein großer Lernprozess.
Ja, und eine Gruppenarbeit dann. Ja. Tatsächlich, da ist das, was es ist, und es werden Verantwortung
und
ja auch so ein bisschen gelayoutet, so, was vielleicht auch Menschen empowert, die sonst eben, wie du gesagt hast, in der Rolle, in der du mal warst, ich will auch mal die Geschichte miterzählen und dann, wo ist denn der Kurator, na, der ist hier nicht, na dann... Ja. Hänge ich halt den Löffel dann doch dahin, weil der nämlich meines Erachtens dahin gehört. Ja, und da kann also Kai Linke und Peter Eckert was machen.
Also ich glaube, es werden wir sehen, es ist ein großer kommunikativer Aufwand. Ich bin auch sehr gespannt, was da alles zusammenkommt. Unter der Ägide S. Devlin hat quasi die Gesamtbiennale kuratiert. Es geht ja um das Thema im Großen und Ganzen der Resonanz, also wie ist unsere Resonanz auf alles, ja, und ich glaube, da geht es auch viel um, wie spüren wir uns auch selber und wie spüren wir dadurch auch unsere Umwelt, wie gehen wir dadurch auch um, und natürlich sind das überall die Themen von Venedig, Biennale, also ich meine, wir kommen auch nicht mehr aus, wir merken auch, dass insgesamt der Druck immer größer wird, ja, und die Transformation halt auch stattfinden muss und wir aber auch sehen, dass das alles nicht so einfach ist. Ja? Wie bringen wir das in der Ausbildung unter? Also das sind ja alles auch schwerfällige Tanker. Ja? Wie Wie kommen wir überhaupt zu diesem Wissen, das wir brauchen, um diese Fragestellungen zu lösen?
Und vielleicht aber nochmal eine Frage dazu. Wer mandatiert dich denn diesen Beitrag zu? Also kommt dann der Bundespräsident? Oder also wer ist denn, also du vertrittst ja dann in gewisser Weise Deutschland, oder nicht?
Ja, wir vertreten Deutschland. Das ist ja auch so, die London Design Biennale hat ja so ein bisschen den Anspruch, Klein Venedig, also vom Ansatz her, da treten ja die Länder oder mittlerweile haben sie das, also dieses Nationendenken des 19. Jahrhunderts ist ja in der Form nicht mehr, sondern auch Städte, Territorien oder auch Gruppen, whatever.
Brexit was?
Ja, auf. Aber ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, mich hat niemand gefragt, eine Vienna Design Week zu machen. Mhm. Mich hat niemand gefragt, den Beitrag zu machen. Ich habe einfach im Außenamt angerufen und gesagt, hallo, wie schaut's aus? Da gibt es eine Plattform, machen wir was. Und natürlich hieß es dann, ja, da gibt es so und so viel noch andere Ideen. Ja, und dann gibt es halt einen Pitch und dann haben wir halt alles für so einen Pitch vorbereitet.
Ja, also keine, ganz normal halt.
Genau, ja. Und dann keine Ahnung, ja, ob es tatsächlich andere Mitbewerber gegeben hat, aber am Ende hat das Außenamt gesagt, okay, unterstützen wir, machen wir, und es ist auch für uns die Möglichkeit gewesen, ein Projekt umzusetzen. Ja. Ja, und das ist für mich natürlich auch der Anlass, warum ich nach wie vor denke, dass es eben so Institutionen, Biennalen, Museen, das sind wichtige Ermöglicher für eben solche durchaus auch experimentelle Projekte, die jetzt in der freien Wirtschaft noch gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Ja. Und das muss man einfach nutzen. Ja.
Ja, und zumal ja auch Peter Eckert neben seiner Arbeit als praktizierender Designer ja auch in verdienter Designpädagoge ist, ne? Und ich glaube, dass diese Sammlung dieser Löffel, ich glaube, die wurden schon mal in der Form, gab es schon mal einen längeren Artikel drüber. Ja. Das ist ja ein ganz, also wie du es ja beschreibst, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt merke ich natürlich, dass wir endlich bei der Designvermittlung ankommen.
Reden wir doch schon die ganze Zeit.
Ja, schon, aber
ein kleines anderes Projekt, das hast du vergessen, das war die Biennale in Ljubljana, die auch nochmal ganz wichtig war, die Bio mit Common Knowledge, wo es auch um Wissen, Vermittlung und nochmal die Frage da geht. Also ich meine, natürlich alles vor diesem Hintergrund einer postfaktischen, so schön gesagten Gesellschaft. Also letztlich motivieren mich all die eigenen Verwirrungen zu diesen Projekten. Ja, ich bin ja genauso überladen von Informationen und suche danach, wo kann ich mich eigentlich noch vertrauenswürdig informieren und welche Rolle spielen da Institutionen, Museen? Und das war für mich auch damals natürlich ein Ansatz. Also die Bio habe ich gemacht, obwohl es auch crazy war. Ich war noch im Werkraum. Hab dann schon hier gewusst, dass ich nach Dresden komme, aber ich wollte aus diesem Projekt für Dresden lernen und auch für den Campus, weil ich eben auch die Arbeit der Bio sehr schätze, die Idee dieser Plattformen, die installiert werden, wo eben auch an Themen, Fragestellungen gearbeitet wird von internationalen, also Expertinnen, Experten quer durch alle Genres und wo man sich eben bewirbt, da mitzumachen und am Ende ein Projekt zu entwickeln, das dann Teil der Biennale auch ist. Ja. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, auch, wollte ich einfach auch viel lernen, ja, was kann ich davon mitnehmen, um aus einem Kunstgewerbemuseum ein Design Campus zu machen.
So, pass mal auf, Thomas. Jetzt haben wir fast eine ganze Stunde nur über, also das, also ich wollte eigentlich nur kurz erzählen, also die Hörenden sehen das gerade, ne? Das ist ein Zettel, der ist vielleicht A5, da stehen so ein paar Stichpunkte drauf und wir haben eine ganze Stunde gequatscht. Pass mal auf, wir machen das jetzt so. Wir machen aus diesem Podcast 2 Podcasts. Und zwar, ich drücke jetzt hier auf diesen Knopf und sage, danke Thomas für dieses tolle Gespräch und wir fangen sofort wieder an und sprechen nur noch über den Design Campus, okay? Okay, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, das war die Folge 29 des Design Podcasts der Burg. Wir haben unglaublich interessant mit Thomas gesprochen, der verabschiedet sich jetzt nicht, sondern wir machen jetzt einfach 2 Folgen daraus und sprechen in der nächsten Folge, die gleich kommt, über den über den Design Campus in Schloss Pillnitz. Also an der Stelle kurze Pause, Ende Folge 1.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.